Hallo und herzlich willkommen zurück im Holistisch Spiele Studio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun, auch wenn es bei diesem Quartett sich, glaube ich, nicht positiv auswirkt, dass wir so alt sind und dass langsam die Luft hier drin durch ist. Und der Einzige, der nicht schwitzt, ist der Jan. Das haben wir auch festgestellt. Alles okay. Was machen wir hier? Wir gehen mit euch zurück in die 80er und reden über Rollenspiele. In diesem Quartett reden wir vor allen Dingen über, sagen wir mal, rollenspielnahe Produkte. Aber das ist purer Zufall. Ich muss mal an der Stelle sagen, das ist purer Zufall. Weil eigentlich reden wir über Dinge, bei denen es länger gedauert hat, bis ich überhaupt an sie rangekommen bin. Die scheinen sich nur alle im Bereich von, ist das Rollenspiel oder kann das weg, zu bewegen. Insofern ist es auf jeden Fall sehr unterhaltsam und auch, glaube ich, durchaus mit viel Einblick in die Szene der damaligen frühen 80er verbunden. Ja. Ich würde sagen, wir legen dann auch mehr oder weniger direkt los. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Thor Schmied.
Hallo Markus, hallo Chat.
Dann haben wir noch Björn, den alten Drachen aus dem Unterberg.
Ich schmelze.
Und was bist denn du für ein Drache?
Ja, der hier halt.
Oh ja, der sieht geschmolzen.
Der Drache hat es hinter sich. Ja, der Drache hat es hinter sich. Und dann haben wir last but not least auch noch den glorious Jan ohne Schmied Wagner auf seinem Swords Pass.
So sieht's aus. Alte Männer werden zunehmend hysterisch, ist ja der Titel dieser Sendung.
Es ist echt warm hier drin und Sauerstoff ist schon lange kein Wort mehr, was irgendwie mit Bedeutung verbunden ist.
Gut. Als Schmied kann ich hier sagen, warm fängt bei 740 Grad an. Es ist total kalt hier drin.
Es ist angenehm temperiert, aber das mit dem Luftmangel.
Würde ich jetzt sagen, da hat sich noch nichts dran verändert, befürchte ich. Gut. Ich bin auch gerne bereit, euch mit zurückzunehmen in die 80er mit einem Produkt. Und ich dachte so von wegen, ja gut, wenn ihr eins von der Sorte haben, ist es am Ende im Quartett ja nicht tragisch. Egal, also gehen wir doch einfach direkt rein. Von der Sorte können wir noch mehr. Ich werde euch heute Starleader Assault vorstellen.
Ja.
Aus dem Hause Metagaming. Wenn ihr die Folge von Björn nicht geschaut habt, schaut ihr euch unbedingt noch an zum Thema Dragons of Underearth, weil das einfach nicht ganz unwichtig ist, um vielleicht die eine oder andere Brücke hier noch zu schlagen. Aber das werden wir euch natürlich auch alles noch mitteilen. Also, das sieht aus wie ein typisches Microgame von Metagaming Studios. Was daran liegt, dass es ein typisches Microgame von Metagaming Studios ist. Und aber auch.
Moment, du willst sagen, wir haben ein Produkt, was tatsächlich so aussieht, wie das, was es vorgibt zu sein?
Nein. Weil hinten drauf steht, ganz eindeutig, dass Starleader Assault ein Rollenspiel ist. Nämlich ist es das, es ist die Basis, Charakter und Waffen und Kampfmodul für das Starleader Zukunftsrollenspielsystem.
Cool.
Bam!
Ist also ein Teil eines Rollenspiels.
Das ist aber auch für Metagaming nicht ungewöhnlich, weil das machen sie ja alle Sachen von ihnen.
Ich zitiere mal Underearth, das Metagame ist ein Basic Fantasy Roleplaying System.
Ja.
Combat Rules und Character Generation.
So, was haben wir in dieser Box drin? Das will ich euch nicht vorenthalten. So eine Metagaming-Box aufzumachen, ist immer wieder ein Erlebnis. Also, wir haben diese wundervolle, wundervolle Box.
Kurzen Vergleich, genau. So sieht ein Buch aus, so sieht diese Box aus.
Zeig euch jetzt mal, wie eine Box aussieht. Eine Box aus.
Und das ist meine. So, ja. Nehmt das mal weg. So, was haben wir dann da drin? Wenn wir das rausholen, sehen wir nämlich, ich habe einen Würfel.
Du hast einen Würfel.
Also sagen wir es mal so, ich habe was, das wollte mal ein Würfel werden, möchte ich sagen.
Wenn's groß wird,
wirklich
ist ein Würfel.
Klein. Ja? So, und dann haben wir hier das gesamte Material. Es ist in einem feinen Tütchen. Mhm. Auch meine Box war, wie du
von hast das
Björn
Tütchen noch.
Ich habe das Tütchen noch. Ja, habe ich noch. Dann haben wir dieses Heft, Starleader Assault. Und dazu haben wir wichtige Komponenten.
Counter habe ich doch, ja.
Wir haben natürlich. Counter.
Und eine Map.
So, die Counter sind
funktional.
Und überschaubar viele.
Aber auch, also funktional ist so im Bereich von Aua angesiedelt. Und dann haben wir hier
eine schöne Map mit Abstraktionen.
Eine wirklich wundervolle Map.
Aber so, also so,
man
so waren,
beachtet, dass so ein durchaus etwas Spiele anders strukturiert ist als die.
Die Hexe haben auch ein anderes Blau und so. Ist ja schon. Ja, es sieht viel mehr Sci-Fi aus und das andere war viel mehr Fantasy.
So, also absolut, man sieht das ja eindeutig. Von daher, was soll das eigentlich? Also, gehen wir mal wieder zurück und stellen mal vor, was wir grundlegend haben. Also, das Ganze spielt übrigens, da steht auch fett vorne drauf, ein Kampfspiel, ein Man-to-Man, also ein Nahkampfspiel, wenn du so willst, im 30. Jahrhundert SE. Mhm. Das ist die Abkürzung für Space Era.
Die berühmte Space Era.
Die berühmte Space Era. So, und zwar im Jahre 3000. Okay, alles klar, ist weit genug weg. Ist 1982 von Metagaming Concepts erschienen. Metagaming Concepts hatten wir ja durchaus schon ein paar Mal. Hatten wir auch witzigerweise auch in diesem Quartett schon. Werden wir auch gleich nochmal weiter drauf eingehen, weil nachdem ich die zweite Seite dieses Heftes gelesen habe, das übrigens tolle 28 Seiten
hat. Allerdings also ohne Rand.
28 Seiten ohne Rand, also auch nicht schön. Ja, also das ist nichts, was beim Lesen unbedingt
zu... Ein schöner Format hier.
Also das ist auch ein bisschen später noch und da gibt es auch Gründe für. Luft. Kommen wir aber drauf raus, weil es gibt hier nämlich eine ganz, ganz wichtige, einen ganz, ganz wichtigen Teil von dem Ganzen. Das steht hier dann nämlich direkt am Anfang. Assault ist ein Modul. Vieles wird in späteren Star Mastered Material dazukommen.
Ist das nicht Star Leader?
Ja, aber auf so Kleinigkeiten nehmen wir keine Rücksicht. Okay, ich habe es ganz bewusst so übersetzt, wie es hier drin steht.
Ja, korrekt.
Weil
da hat sich dann zwischen Drucklegung und Packung hat sich
einfach, irgendwas hat sich verändert, aber es, vielleicht ist auch Star Mastered irgendwas, was sie nochmal machen wollten, um das Charakterleben breiter zu gestalten.
Noch breiter.
Mhm. Jetzt wird's ein bisschen schmaler. Assault ist, ist als Kampfmodul gedacht, das zu einem späteren Rollenspiel führt. Es ist kein komplettes Rollenspiel. Dachte so, cool, Seite 2, ich bin fertig. Ja. So.
Das war einfach.
Hier wird übrigens auch noch auf Star Leader Warships verwiesen.
Ja, ja. Es gibt noch ein paar andere Verweise, aber die interessieren unter Strich keinen Punkten, weil da ist nie wieder was rausgekommen.
Genau.
Also, weil ich ja über das Rollenspiel ganz offensichtlich nur so viel erzählen kann, wobei ich euch auch noch erklären werde, was ist jetzt hier dran Rollenspiel oder was ist Rollenspiel verwandt? Ja. Fringe, wie wir das festgelegt haben in diesem Quartett, will ich euch aber vielleicht mal ein bisschen was über Metagaming Concepts im Detail erzählen, weil ich glaube, das ist jetzt mal sehr spannend, weil wir jetzt auch am Ende dessen sind, wo Metagaming Concepts uns noch begleiten wird und ob das, obwohl die eigentlich für die Szene gar nicht wirklich unwichtig waren, da ist nämlich eine Menge entstanden. Aber die sind dann auch ab dem Jahre 1983 raus aus dem Ganzen. Sie haben uns aber Sachen wie Fantasy Trip geschenkt und vor allen Dingen haben da eine Menge Leute auch wiederum Dinge gemacht und getan, die für die Szene noch echt wichtig sind. Aber gehen wir einfach mal rein. Was haben wir hier in dem Spiel? Wir haben das Spieldesign von Howard Thompson. Howard Thompson ist der Gründer von Metagaming Concepts und muss ein, sagen wir mal, sehr gewöhnungsbedürftiger Zeitgenosse gewesen sein. Das, glaube ich, kann man so zusammen.
Polarisierend
vielleicht. Polarisierend trifft ganz gut. Wir haben das Coverart, was der Jan gleich nochmal, was der Jan ja so formschön da zeigt, ja. Das ist übrigens von David Dietrich. Der hat unter anderem Sachen für Game Designers Workshop gemacht. Also der kommt eigentlich aus dem Traveler-Bereich. Der hat zum Beispiel für die Alien-Module die Cover gemacht und solche Sachen. Also da erkennt man den. Der hat auch durchaus dann später noch für andere Rollenspiele illustriert, hat Sammelkartenspiele noch mitgemacht, Brettspiele. Das heißt, der war noch eine ganze Weile in der Szene unterwegs. Allerdings sagt das Cover da zum Beispiel mir jetzt gerade mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, nix. Also,
es hätte auch ein Buchcover aus
der Zeit. Hätte auch irgendwas sein können. Ich würde fast behaupten, das war wahrscheinlich bei ihm von der Stange.
Ja, ja, sieht auch wirklich ganz so
viel. Das hatte er halt. Eine
Zweitverwertung von irgendwas.
Haben wir nicht eine Grafik, die wir hier schnell drauf quatschen können. Ja.
Ja. Der arbeitet übrigens immer noch und lehrt Kunst.
Naja.
Das fand ich sehr spannend. So, dann die Grafiken von dem Ganzen sind von Norman Royal. Den hatte der Björn auch in seiner Folge. Der gute Mann hat tatsächlich nur für Metagaming gearbeitet. In der ganzen Spielebranche ist dann, er muss danach irgendwo hin sein. Ich konnte nicht rausfinden, in was. Der war aber für eigentlich faktisch alle Grafiken verantwortlich, die mit den Spielen als auch mit dem Magazin zu tun haben, was bei Metagaming erschienen ist. Kommen wir auch gleich noch zu. Und last but not least haben wir noch Jeff Hayes. Der hat für Metagaming gearbeitet im Bereich Grafiken und Illustration. als auch für später Steve Jackson Games.
Ja, ja.
Also auch wieder Thema mit, wie haben sich Dinge entwickelt, wo sind diese Verknüpfungen? Und das ist ja genau einer der Teile, die ich so spannend daran finde, dadurch, dass wir Sachen jetzt so zeitlich gesehen kompakter halten, sieht man diese Verknüpfung viel, viel besser. Der hat zum Beispiel später dann für bei Steve Jackson an Sachen wie dem, wie allen möglichen Produkten, muss man sagen, im Bereich Car Wars gearbeitet. Mhm. Weil die haben ja auch sehr viele so Module und solche Sachen
gehabt.
Aber gehen wir mal zum eigentlichen, was ist Metagaming Concepts? Metagaming Concepts wurde 1974 gegründet und war bis 1983 im Geschäft. Also sozusagen mit Beginn des Rollenspiel-Craze sind die selbst auch dabei gewesen, also als überhaupt D&D entstanden ist, und waren dann bis 83 dabei, bevor sie wirklich komplett verschwunden sind. Howard Thompson hat damals die Firma gegründet, weil sein erstes Spiel, nämlich Stellar Conquest, von Avalon Hill 1983 abgelehnt wurde. Gesagt, wollen wir nicht. Interessanterweise gilt Stellar Conquest noch heute für seine Zeit als wegweisend, weil das eines dieser ersten Spiele war, die wirklich ein weites, typisches Exploration, verschiedene Völker im Weltraum, die sich dann gegenseitig bekämpfen und so weiter und so fort, Spiel darstellt. Heute kennen das wahrscheinlich die allermeisten mit Äquivalent in der moderneren Form, das war sowas wie Twilight Imperium. Genau die Richtung. Das wollte aber Avalon Hill damals nicht haben. Deswegen hat er entsprechend Metagaming Concepts gegründet. Lustigerweise, nach dem Ende von Metagaming wurde das Spiel 1984 von Avalon Hill veröffentlicht. Daher kennen es vielleicht viele von euch. Ich bin mir sehr sicher, die wenigsten werden es in der Originalfassung von Metagaming kennen. Also, das ist witzigerweise nicht verschwunden. Also, wenn das sein Ziel war, dass er unbedingt bei Avalon Hill erscheinen wollte, dann hat er das geschafft.
Leichter Umweg.
Auf Umwegen geschafft.
Ja, genau, es hat ihn 10 Jahre und eine Firma gekostet.
Ruinieren die, um dann die Assets an Avalon Hill zu vermitteln. Das ist ein seltsames... Seltsame Strategie.
Ich würde sagen, er hat es mit Wert gefüllt.
Das hast du schön ausgedrückt. Was ist Microgames, was ist Metagaming Studios und was ist so cool daran? Was die vor allen Dingen gemacht haben, waren zuerst, und das ist etwas, was sie auch erfunden haben, sind wirklich Microgames. So. Ist
ein Ogre.
Ich hab Original Ogre Microgame. Das ist nämlich das Microgame 1. Was ihr auch seht, ist witzigerweise die Evolution von dem Ganzen. Das war die ersten Versionen, also so kamen die initial raus. Dann kamen die irgendwann mal so raus. Also da waren wir dann schon ein bisschen weiter. Peng. Das fand ich einfach auch mal sehr, sehr, sehr spannend. Also das ist im Grunde genommen ist das dasselbe Material, nur dass man es jetzt halt hier drin hat. Man konnte zum Teil dann noch Würfel dazu packen und so weiter und so fort, je nachdem, was man eben auch wollte. Aber die behalten trotzdem die Grundidee des Ganzen bei. Es ist und bleibt halt Microgames.
Und das ist genau der
hängend.
Punkt. Genau. Kann hängend verkauft
werden. Kann hängend verkauft werden.
Aber das ist genau der Unterschied.
Displays.
Das in einem Laden zu präsentieren, ist absolute Scheiße. Das kann ich in einem Laden gut präsentieren. Entweder über Hänger oder einfach auch so in ein Regal stellen oder so.
Kann in Displays gehen.
Und geht auch nicht sofort kaputt, im Gegensatz zu...
Ja.
Und zur Spätzeit von Metagaming kamen dann Sachen nochmal in einer etwas größeren Box raus. Das ist sowohl hier Dragons of Underearth als auch zum Beispiel dasselbe Format, genau. Da waren die super konsequent. Die hatten halt in Wahrheit genau diese Formate und an die musste sich gehalten werden. Das war eine relativ klare Sache. Interessant daran ist, die haben dieses Genre der Microgames begründet und der Begriff Microgames wurde auch ab da für anderen adaptiert. Mhm. Das ist ein bisschen wie Tempo. Also das heißt, sie hatten diese Art von Spiele, waren dann Microgames, egal ob die von Metagaming waren oder von jemandem anderen. Denn, nehmen wir mal hier noch ein paar Beispiele, die auch alle sehr stark in dieselbe Richtung gehen. Das wurde von verschiedensten anderen Herstellern, auch von namhaften Herstellern, nehmen wir zum Beispiel Task Force Games oder auch SPI. Die haben dann auch diese Sachen rausgebracht. Mhm. Warum? Weil die gut funktioniert haben. Die haben gut funktioniert, aber Metagaming Studios hat mit seinen echten Microgames sozusagen auch eine ganze Weile den Markt dominiert. Also für den Bereich waren sie bekannt, das waren ihre Art von Spielen, da konnten die eine Menge machen. Wir wissen alle, für was ist es wirklich berühmt, was kennt man vielleicht noch bei uns in der Szene, das ist Fantasy Trap. Das war das erste Spiel auch von Steve Jackson Games. Das ist von ihm daraus, also das erste Rollenspiel von Steve Jackson Games, das erste von ihm eigentlich war Ogre. Das ist aber, dafür ist dann schlussendlich, das ist so mit das größte Rollenspiel, was da rausgekommen ist.
Haben wir eine eigene Folge zu im Dezember letzten Jahres.
Genau, ganz genau. Was dann noch interessant ist, sie haben ein eigenes Magazin angefangen. Und das ist eigentlich, finde ich, glaube ich, hat noch einen größeren Impact für all das, was wir gemacht haben. Definitiv. Nämlich 1975 starten sie das Magazin The Space Gamer. Das erscheint zweimonatlich und ist am Anfang noch kleiner, ist mehr so fancy in Charakter. Und wird dann später aber zu einem richtigen Magazin, also wie man das kennt, also ein großes Magazin, also Wettergröße und sowas. Und dazu habe ich auch einen interessanten Kommentar von Howard Thompson gefunden, dass es nämlich so war, das Magazin war eigentlich erst nach unserem dritten oder vierten Spiel geplant, aber die Umstände erfordern, dass wir es jetzt herausbringen. Ich habe nicht herausgefunden, was diese Umstände waren.
Dinge erklären müssen.
Aber was soll das? Also auf jeden Fall, es war wohl schon von Anfang an geplant. Sie haben dann dieses Magazin rausgebracht und das hatte tatsächlich auch im Rollenspielbereich interessanterweise großen Einfluss, weil da viele, viele Rezis erschienen sind und auch lustigerweise Material für Rollenspiele mit drin war. Aber dazu muss man auch sagen, dass Howard Thompson sich wohl in der Produktion vom Space Gamer nur wenig eingemischt hat. Der lag nämlich auch viel bei Steve Jackson. Also sprich, da sieht man schon einfach Dinge. 1980 verlässt Steve Jackson Metagaming. Und zwar über einen Streit zur Weiterführung von The Fantasy Trip. Hm? Das hatten wir jetzt sowohl bei Fantasy Trip thematisiert, als auch nochmal in Dragons of the Underearth. Hintergrund zu der ganzen Sache, der das weiter eskaliert hat und dann wirklich zu diesem Austritt von Steve Jackson aus der Firma führt, muss man vielleicht wissen, der war festangestellt. Damals dort in der Firma. Also auch alle Leute, die dafür Sachen gemacht haben, waren eigentlich fest angestellt. Mhm. Howard Thompson und Steve Jackson haben sich sehr darüber gestritten, was Fantasy Trip sein soll, wie es entwickelt werden soll, was die Zielsetzung von dem Spiel ist und so weiter und so fort. Das hat sich dann vor allen Dingen an dem Into the Labyrinth
aufgehangen. Also insgesamt, es ging um das Format, die Komplexität der Regeln, dass Regeln einmal verkauft werden und nicht mehrfach auch beigelegt werden können. Also es waren sehr viele Grundsatzdiskussionen, die geführt haben. Und alleine auch, dass Steve Jackson ja wegen der Art, wie er es gemacht hat, über 2 Jahre länger gebraucht hat, als ursprünglich
mal gedacht war. Das ergibt sogar, wenn man heute drauf guckt auf das Ganze, aus rein geschäftsmännischer Ebene, muss ich sagen, ergibt das für mich hundertprozentig Sinn. Mhm. Weil, wie wir gesehen haben, es gab ein klares Format. Aber dann kommt plötzlich ein Buch mit Into the Labyrinth, was rauskommen soll, was nicht mehr passt. Mhm. Und das verlässt all die Gedanken, für die Metagaming steht, nämlich wir machen diese kleinen, günstigen Spiele, die wir in hoher Auflage rausdübeln können.
Und die auch ja einen hohen Output hatten, muss man sagen. Also die Menge von Spielen, die in der Zeit rauskommen sind. Du hast umgekehrt an diesen Spielen auch nie irre lang gespielt, aber weil sie so billig waren, war es auch egal. Das war probier's halt mal, wenn es dir gefällt, ist gut, wenn nicht, dann hast du.
Das waren Snacks.
Das waren Snacks. $4, $3.
Genau. Die Grunddinger haben $3 gekostet. Ja. Mit Boxen wurde es dann ein bisschen teurer. Aber das war so ein Teil daran. Wenn wir heute uns das angucken, in auch ganz vielen Besprechungen und so weiter und so fort, wird das immer mit der böse Howard und der gute Steve. Das kenne ich aber irgendwie auch schon aus der gute Gary und die bösen Plumes und so weiter und so fort. Da steckt auch unglaublich viel Framing drin. Also ich glaube, die zwei waren sich einfach sehr fundamental sehr uneinig. Mhm. Trotzdem muss man natürlich einfach sagen, das, wie es dann gelaufen ist, ist nicht korrekt gewesen. Auf der anderen Seite kann man sich auch vorher schon drüber unterhalten, so hier, also wie ist wer hat die Firmenführung inne? Ich glaube, da haben die zwei sich auch wirklich nicht gut verstanden, was das Thema angeht. Aber was Thompson dann gemacht hat, ist, er hat die Produktionsmethoden geändert, sodass Steve Jackson nicht mehr seine eigenen Sachen vor der Endproduktion nochmal ansehen konnte. Und dann hat er Änderungen in den Sachen gemacht, so wie er sie haben wollte. Und das hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass Steve irgendwann gesagt hat, okay, ich hatte keinen Bock mehr, ich gehe. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Während er dann geht, kauft er den Space Gamer von Metagaming. Also das heißt, übernimmt das Magazin. Ich gehe mal davon aus, das war auf der Ebene von, dass Thompson auch gesagt hat, ich kann den eh nicht weiterführen. Was soll das? Also von der AK kannst du ihn kaufen. Und kauft aber im Gegenzug die Rechte an The Fantasy Trip. Also sprich, das ist ein Tausch gewesen. Mhm. Auch diese Sache, die man auch teilweise liest, so im Sinne von, hey, der hat das Steve weggenommen und so weiter und so fort. Das ist so inhaltlich nicht korrekt. Mhm. Aber das tritt an ganz, ganz vielen Stellen auf. Und das ist ein Teil dessen, was wir schon mal an einigen anderen Stellen hatten. Teilweise muss man tiefer in das Ganze reingehen, um wirklich zu sehen, was da ist, damit man nicht auf irgendeine Interpretation aus dem Internet reinfällt, die teilweise sehr verkürzt sind oder halt sehr, sehr one-sided daherkommen. Anschließend gibt es aber dann nochmal einen Rechtsstreit. Also das war durch, das war klar.
Die waren sich eigentlich einig.
Die waren sich eigentlich einig, aber dann gibt es einen Rechtsstreit über One Page Bulge. Das ist ein Spiel, was Steve Jackson noch geschrieben hat, während er beim Metagaming ist, von dem Thompson sagt, das gehört ihm. Und Steve sagt, nee, es gehört ihm. So, und darüber gibt es dann den Rechtsstreit. Das andere haben sie vorher, sagen wir mal, gütlich beigelegt. Okay, alle waren sich einig und so weiter und so fort. Aber dann gibt es eben diesen Rechtsstreit. Und im Zuge dessen führt das dazu, dass Steve Jackson nicht nur diese Regeln, also dieses Spiel zugesprochen bekommt, sondern auch die Regeln für Ogre und GEV. Also die anderen Spiele, die er in dieser Microgames-Reihe geschrieben hat. Und gerade Ogre war ein wichtiges Spiel für Metagaming, weil es einen, also es hatte schon Kultcharakter zu diesem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Das heißt, platt gesagt, wenn Thompson ihm einfach das One-Page-Bulge gegeben hätte, wäre wahrscheinlich aus der Sache noch positiv rausgekommen. So hat er im Endeffekt noch ganz viele Sachen dann dabei verloren.
Er hat sein bestes Head im Stall.
Mit Ogre, ja.
Genau. Also das war wirklich ein großes Problem. In der ersten Steve-Jackson-Ausgabe übrigens vom Space Gamer hat Thompson dann nochmal einen Bericht aus Sicht von Metagaming verfasst zum Space Gamer, der dann schlussendlich das so zusammenfasst mit: Die Mitarbeiter von Metagaming werden die Arbeit an dem Magazin nicht vermissen. Nach dem Eigentümerwechsel steht Metagaming voll und ganz hinter der Entscheidung, es war das Richtige.
Was soll er uns sagen?
Da ist auch noch nicht so richtig. Also auch in den Zeilen liest du, dass da nicht viel Liebe ist.
Also. Nein, also das ist deswegen, also das hatte ich ja auch mit dem Brief in meiner Folge jetzt in diesem Quartett und auch vorher schon bei der Fantasy Trip. Also das ist, ja, klar muss man immer versuchen, ein bisschen zu filtern, aber also beide sind sehr meinungsstarke Personen.
Das darf man so stehen lassen?
Das darf man so stehen lassen. Und ich glaube, die haben sich da auch nichts geschenkt, auch was irgendwelche Wolten und so weiter angeht. Und auch das Framing angeht. Also ich meine, gut, bei Thompson hat das Framing irgendwann aufgehört, weil er sich komplett zurückgezogen hat, ja, aus der Szene.
Genau. Da, kommst da du kommen wir noch zu. Ja, also das ist erstmal so die Grundsituation. Das heißt, die Firma hat einige seiner großen Spiele verloren, seiner wichtigen Spiele auch, hat Steve Jackson verloren, als derjenige, der das Magazin machen konnte, hat darüber auch das Magazin abgegeben und so weiter und so fort. Das heißt, die Firma als solches hat viel Substanz verloren, das kann man einfach klar sagen. Auch wenn man ja sagen kann, hey, die haben das Magazin und das Spiel getauscht und so weiter und so fort, aber die Firma erstmal hatte weniger
Substanz. Man muss sich das mal vorstellen, du hast eine Firma, die mit Ogre im Prinzip angefangen hat, super erfolgreich geworden ist, auch noch ein Magazin irgendwie auf den Bogen gestampft, dass das super erfolgreich ist, produzierst ein sehr ungeliebtes Produkt, nämlich The Fantasy Trip, was gar nicht zu dem passt, was du auch nicht willst, und dann verlierst du auch noch genau die Sachen, die
eigentlich, für die du eigentlich stehst.
Für die eigentlich stehst und hast dieses ungeliebte Fantasy Trip.
Also tatsächlich ist es so, dass ich kann mir vorstellen, dass der Thompson tatsächlich echt super frustriert war, nachdem er mit dem Ganzen durch war. Das ist außer Frage. Für Fantasy Trip erscheinen dann noch 6 Microquests. Die sind insofern nicht ganz unwichtig, weil die zu dem, was dann jetzt passiert, nochmal deutlich beitragen. Weil bei den 6 Stück gab es bei der Nummer 3 und der Nummer 6 wurden dann noch Geldpreise für die Schatzsuche, die da drin passiert, ausgeschrieben. Nämlich jeweils $10,000. Fun Fact, nichts davon wurde jemals ausgezahlt. Ja. 1982 gibt es nochmal einen Vertrag mit Gamelords zwischen Metagaming und Gamelords. Gamelords ist eine Firma, die uns auch noch begegnen wird. Die machen Thieves World. Thieves Guild machen die. Ist auch machen daraus dann später auch noch ein Rollenspiel und so weiter und so fort. Das ist auch eine dieser kleineren Firmen, aber deutlich rollenspieliger. Und die sollen eigentlich Material entwerfen für eine Kampagnenwelt für Fantasy Trip. Also offensichtlich realisiert Thompson an der Stelle, er braucht da was, da soll was passieren. Aber der Vertrag wird direkt nach 2 Sachen, die abgeliefert werden, wieder gekündigt. Ich habe auch nichts gefunden, dass die jemals erschienen werden, das Material dazu. Und dann gründet Thompson 1982 die auch bei Björn schon erwähnte Games Research Group Incorporated. Die gehört ursprünglich eigentlich zu Metagaming, wird aber später in eine eigene Firma umgewandelt, die davon getrennt wird. Und all diese Sachen, das steht nirgendwo so deutlich, aber das ist im Grunde genommen die Reaktion von Thompson darauf, dass er nie wieder eine Situation haben will, so wie er mit Steve Jackson hatte. Und was man daran vor allen Dingen auch sieht, ist etwas, was viel in den Frühtagen des Rollenspiels passiert ist. Dass du Leute hattest, der hat die Firma gegründet, Leute haben für ihn die Sachen geschrieben, die haben die festangestellt geschrieben, und er ist davon ausgegangen, dass ihm damit die Sachen gehören. Aber das ist nach amerikanischem Recht nicht so.
Nach deutschem Recht ist das eine andere Situation, nach amerikanischem Recht ist das nicht so. Das heißt, dann hat er angefangen und hat alle Leute auch entlassen. Also das heißt, die Nachwirkungen vom Weggang von Steve Jackson führen dazu, dass alle anderen auch entlassen werden. Und er bietet denen an, hey, ihr könnt für diese andere Firma als Freiberufler schreiben unter diesen Prämissen. Ja. Die das auch übrigens in weiten Teilen tun. Ja.
Also er hat auch die Entwicklung vom Publishing getrennt.
Genau. Er hat einfach die Firma gehabt, so zack, und dann hat er, die das gepubliziert hat, also den Publisher, und auf der anderen Seite das Development, das war eine eigene Firma. Und das haben nur Freiberufler da Dinge abgegeben und so weiter und so fort. Also das heißt, der muss sich im Hintergrund sehr viele Gedanken darum gemacht haben, dass ihm das nie wieder passiert. Okay. Daran merkt man, finde ich auch, weil das viel Energie kostet und Geld kostet. Das muss viel in ihm bewegt haben und nicht positiv, meine ich mal. Also das heißt, die arbeiten dann für diese Games Research Group, die das deswegen stehen auch auf den späteren Sachen. Alles, was so ab 82 erscheint, hat dann normalerweise auf vielen Komponenten Games Research Group draufstehen. Also gerade auf den Maps und solchen Sachen steht das entsprechend mit drauf.
Ja. Nur steht es draußen und nicht nur drin?
Nee, draußen ist es tatsächlich auch normalerweise nicht mit drauf, sondern nur auf den Materialien drin, weil das Äußere ist von Metagaming. Vertrieb. Genau, das Innere, diese Pläne zum Beispiel und so weiter, die sind von der Games Research Group.
Ich finde das nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Wir haben ja schon in vielen Bereichen wie dem eigentlichen Publishing und so weiter darauf hingewiesen, wie aus heutiger Sicht unprofessionell eigentlich ja die Leute waren, weil sie unterm Strich, wir machen irgendwas, wir schreiben irgendwas und oh, wir können damit Geld verdienen, wir können das verkaufen, müssen eine Firma gründen. Also ich meine, TSA war nichts anderes als genau das, so Laien versuchen, eine Firma zu gründen. Und genau diese auch rechtlichen Fragen, wem gehört eigentlich was?
Hat genau dazu auch ja am Ende zum Tod von TSA geführt.
Genau, und das ist halt etwas, wo sich lange Zeit Leute überhaupt keine Gedanken gemacht haben, bis es dann auf einmal irgendwie Streitigkeiten oder sonst irgendwas gab und dann Anwälte ganz viel Geld verdient haben und zwar als Einzigen.
Und die Firmen sind gerade dran
gefasst. Genau. Und das ist halt auch etwas, was aus heutiger Sicht wirklich, also zwar sehr naiv wirkt, aber wo sollte es herkommen? Heute wissen wir, wie Lizenzverträge funktionieren, wie Rechteabtretung und so weiter funktioniert, weil das selbst als Laie man irgendwie mal mitkriegt. Aber zu der Zeit, Prä-Internet und so weiter, der Gedanke kam den Leuten auch nicht, weil die Leute, mit denen sie zu tun hatten, ja alles, von denen war das waren ja Szene, das waren ja Freunde eigentlich.
Und es ist inzwischen eine 50 Jahre gestandene Szene.
Ja, genau.
Und hier befinden wir uns noch an einem Punkt, da ist die Szene gerade mal 8 Jahre alt.
Ja, genau. Und deswegen, und das ist...
Also es ist halt nochmal wichtig, dass auch, weil ich fand auch da die Parallelen zu TSA und so weiter und so fort, weil wir hier trotz all dem eine Firma haben, die, wie gesagt, da viel mit gemacht hat. Jetzt nicht unbedingt zwingend nur im Rollenspielbereich, aber damals war das ja auch noch eine breitere Szene. Du hattest ja noch keine Rollenspielszene, in dem Sinne, die entwickelt sich ja gerade eigentlich erst. Und dann bringt er 1982, und das ist mit so eines der letzten Produkte, die rauskommen, eben Star Leader Assault raus. Das soll eigentlich die Grundlage für eine Art, sagen wir mal, Science-Fiction-Version von Fantasy Trip werden. Mhm. Das ist die Grundidee. Das hier ist eigentlich Melee.
Mhm. In Science-Fiction.
Für Science-Fiction. Das ist die Grundidee von dem Spiel. Das ist die Grundidee von dem Spiel. Und deswegen sind ja noch weitere Sachen angekündigt, hin und her, da hat er bestimmt auch große Pläne mit. Aber es erscheint nichts mehr weiteres. Weil Star Leader Assault gehört auch zu den schlechtest bewerteten Microgames, die erschienen sind. Mhm. Also da kommen viele Sachen zusammen, da werden wir auch nochmal drauf kommen. Aber das ist halt, das erreicht nicht das, was Thompson sich darunter vorstellt oder was er braucht. Also von daher beendet er das schlussendlich dann einfach und verschwindet dann auch 1983 aus der Szene. 1983 schließt er Metagaming. Die andere Firma gibt es zu dem Zeitpunkt theoretisch noch, aber die kauft halt einfach keine Spiele mehr ein. Das war egal, die musste er ja nicht schließen. Ja. Und er verspricht aber, eines Tages würde er in die Branche wieder zurückkehren, um Computerspiele zu veröffentlichen. Mhm. So, das ist aber auch das, was zu der Zeit ja viele gemacht haben. Das war etwas Typisches. Also nach Motto, ey, wir hatten Rollenspiele, jetzt machen wir Computerspiele. Haben ja sehr viele wirklich getan. Aber ab 1984 beantwortet er auch keine Anrufe mehr und ist komplett weg.
Ja.
Seitdem hat ihn auch ernsthaft niemand mehr erreicht.
Wow.
Es gibt seitdem keinen Kontakt mehr. Also es gibt da mehrere Sachen, wo niemand weiß, was aus dem geworden ist. Es gibt
Leute, die wirklich gesucht haben.
Ja, aber niemand hat ihn jemals wieder gefunden.
Weil auch rechte technisch, also einige Autoren wollten halt irgendwie, kann ich meine Spiele veröffentlichen?
Genau, da gab es durchaus Anfragen. Und die sämtliche Status der IPs, die noch hatten, also Intellectual Properties, der Rechte, sind seitdem im Limbo. Und das Interessante ist, nachdem er seine Firma geschlossen hat, 83 noch, also zwischen diesem Ding, hat Steve Jackson ihm 250.000 US-Dollar für die Rechte an Fantasy Trip gebucht. Das ist zu dem Zeitpunkt eine absurde Menge Holland, Geld. Ja. Eine absurde Menge Geld. Und Thompson lehnt ab. Okay. Das finde ich, ist so das Letzte, was du gebraucht hast, um zu verstehen, was zwischen denen, also da war nichts mehr. Der hätte ihm nicht. Wie war das Typische? Und wenn du brennst, würde ich nicht mehr auf dich pinkeln.
Ja.
Das muss so der Status gewesen sein, in dem die sich miteinander befunden haben. Was ich echt hart finde.
Ich glaube wirklich, dass er das als Verrat empfunden hat.
Also, irgendwas, was so irgendwas tief
in der
geht.
Art. Also das ist.
Und ich glaube, der hat auch ganz viele andere dann mit darunter.
Ja, natürlich, weil das ist ja auch wieder dieses, auf der anderen Seite, Steve Jackson gründet neuen Verlag, alle Distributoren arbeiten mit ihm und so weiter. Das ist ja dann auch dieses, die Szene verrät mich. Also wenn du dann anfängst, in so eine Situation zu kommen, dann bist du ja, Moment mal, wieso arbeiten jetzt alle mit dem? Der hat mich doch verraten.
Genau. Ja. Also der ist wirklich aus dem Ganzen raus. Und erst 35 Jahre später, 2017, kann Steve Jackson sich dann die Rechte an Fantasy Trip wieder zurückholen, was ein Teil des US-Rechts ist, wenn 35 Jahre vergangen sind und die Sachen nicht, da nichts mehr mit passiert ist, dann kannst du dir die Rechte einfach zurückholen. Aber es gibt interessanterweise auch noch weitere interessante Autoren, die eben bei Metagaming groß geworden sind. Wir hatten das ja oft schon so, diese Inkubatorrolle, die wir zum Beispiel in Fantasy Games Unlimited haben und so. Ja. Und auch da hat durchaus eben Metagaming seine Rolle gespielt. Weil ein ganz bekannter Autor, Lynn Willis, stammt nämlich von Metagaming.
Okay.
Lynn Willis hat bei Metagaming Concepts angefangen, wechselt dann später zu Games Designers Workshop und dann zu Chaosium, wo er halt viele, viele Jahre bleibt. Du kennst Lynn. Er macht aber Rollenspiele interessanterweise dann erst bei Chaosium.
Oh, ja.
Und hilft dann zum Beispiel Craig Stafford damit, die Basic Roleplaying Regeln eben so niederzuschreiben, wie sie uns zu strukturieren. Der hat Sachen geschrieben wie Masken des Nyarlathotep, also eine der ultimativen Kampagnen für Cthulhu. Der hat aber zum Beispiel auch Worlds of Wonder und Ringworld.
Genau, da musste, das war ja das Thema, dass sie ihm den Job gegeben haben. So, und jetzt hast du die Basic Roleplaying Regeln, jetzt machst du nochmal eine Fantasy, Sci-Fi und irgendwas draus.
Ja. Und er hat mitgeschrieben damals Auftragsarbeit für West End Games an Chaosium, an Ghostbusters. Da war er mit dabei. Und er verfasst schlussendlich die 5. Edition von Call of Cthulhu. Also das ist auch der Zeitpunkt, wo Call of Cthulhu dann mehr oder weniger zu dem wird, was wir heute damit kennen. Er hat Eric noch geschrieben und 1988 wird er zum Chefredakteur von Chaosium und bleibt da auch bis 2008. Das heißt, das hat er 30 Jahre lang gemacht. Also die Person, die 20 Jahre lang effektiv Chaosium, damals ist vor allen Dingen in der Zeit natürlich Call of Cthulhu, geprägt hat, stammt schlussendlich von Metagaming. Also auch da wieder Einstieg, Inkubatorrolle und so weiter und so fort. Finde ich eine super spannende Sache. Aber weil ich ja jetzt noch 12 Minuten habe, wenn ich so auf die Uhr gucke, wollte ich euch noch mal ein bisschen aufklären, was ist eigentlich das hier für ein Spiel. Was ist Star Leader Assault eigentlich? So, ich hatte ja schon erwähnt, es ist eigentlich kein Rollenspiel, weil es sagt selbst, das Rollenspiel kommt noch.
Es sollen Nahkampfregeln für eine Rollenspiel sein.
Das finde ich aber schon dahingehend wichtig, weil es ist jetzt zeitlich nicht, ist der Abstand nicht so groß, dass diese Differenzierung gemacht wird.
Ja.
Weil hier wird noch, das ist ein Roleplaying-Game.
Ja.
Obwohl es eigentlich auch erstmal nur die Kampfregeln sind.
Ja gut, hier steht drauf, Compact Rules for Fantasy Roleplaying.
Ja. Aber es ist halt auch schon mal wiederum mehr Seiten und so weiter. Das ist sogar mehr eigentlich noch Rollenspiel als das hier. Das muss man auch schon irgendwie fast.
Aber also finde ich trotzdem, dass hier dann gleich mal gesagt wird, dies ist gar kein Rollenspiel und das kommt noch. Wobei dann die Frage ist, was wäre das kommt noch gewesen?
Genau. Ne? Wie viel mehr hätte sich das für Rollenspiel qualifiziert aus unserer Sicht?
Kommen wir zur interessanten Sache mit, wie viel Rollenspiel steckt in diesem Rollenspiel? Wir haben hier ein Charakterbogen. Wir sehen einen Charakterbogen, ganz wichtig. Das heißt, wir haben auch eine Charaktererschaffung. Ja, die haben wir.
Eine Fiat.
Und die wird euch echt bekannt vorkommen. Wir haben nämlich zum Beispiel Werte wie Prowess, also Geschicklichkeit im weitesten Sinne.
Mhm.
Emotion, unsere Emotion, das ist eher sowas wie Charme, vermute ich mal. Und Intelligence, also unsere Intelligenz.
Mhm.
Die haben Minimumwerte von 8 und 10. Die Intelligenz ist höher, weil wir sind natürlich in Science Fiction und so weiter.
Kulturell weiter. Ja.
So, und dann darfst du noch 6 Punkte auf diese Minimalwerte eines Menschen verteilen. Randen wir wieder bei 32. Das kennen wir interessanterweise aus The Fantasy Trip und aus Dragons of Underearth. Ist aber nicht dasselbe Spiel. Die Prowess, die Geschicklichkeit, definiert vor allen Dingen, wie viele Trefferpunkte hast du, also ist deine gesamte Körperlichkeit. Im Endeffekt ist es eine klassische Einteilung zwischen Körper, Geist, Seele, die ihr hier macht. Trefferpunkte und deine Combat Order. Mhm. Wann bist du dran im Kampf? Also wie schnell bist du faktisch? Mhm. Die Emotionen sind hier drin eigentlich nur gut für Panic-Tests, die wiederum Optionalregeln darstellen.
Das ist ein Wert, der eigentlich...
Im Combat-Ding war das Emotion-Thema noch nicht
so. Also das war völlig Schnuppe. Und Intelligenz bestimmt, welches Tech-Level an Ausrüstung und Waffen du benutzen kannst.
Das ist, ja.
Genau. Ist genau dasselbe wie da.
Ja.
Hier wird es halt nur einfach interessant, weil du kannst dann einfach wirklich auch die Ausrüstung nicht mehr bedienen. Also auch die Pistole. Egal wie, du kannst sie einfach nicht mehr bedienen.
Fast. Ja, geht ja auch nicht. Wenn ich die Intelligenz nur 7 habe, kann ich halt keine Axt verwenden. Fertig, aus.
Wobei er hier interessanterweise den Kniff macht, dass er nicht das Tech-Level anhebt von den Sachen entsprechend, wobei ich das nicht verstehe, sondern du kannst nur dein Tech-Level minus 4 benutzen.
Okay.
Ganz strange. Aber da sind ein paar Sachen durch echt. Und aber irgendeiner Stelle kannst du darüber auch einfach mit einem wundervollen Schmunzeln drüber lesen dann dabei. Dann, nachdem wir das verteilt haben, großartig, sehen wir da hier, also was haben wir da noch drauf?
Action Points.
Oh ja, Action Points werden später bereisen. Erstmal müssen wir uns Rüstung uns aussuchen. Mhm. Da gibt es aber keine Angabe, wie. Sag nur, such dir deine Rüstung aus. Okay. Dann suchst du dir deine Waffe aus. Was fehlt dafür?
Waffentabellen.
Nee, aber die Angabe wie. Und dann kann ich mir noch meine Gadgets, also Ausrüstung aussuchen. Auch da wieder die Geschichte. Keine.
Waffen und Ausrüstung da drin, also suchst du dir einfach was aus.
Ja, aber eigentlich.
Es gibt wahrscheinlich auch keine bessere und schlechtere.
Objektiv, ja. Nee, also die ganze Tabelle ist klar. Oben scheiße, unten gut.
Ja.
So, also, und da kannst du dir einfach alles aussuchen.
Ja, okay.
So, eigentlich, also, oder halt auch nicht. Oder so.
Immer das
da kommen wir noch zu, aber das ist dann nur in den Szenarien irgendwie mal angerissen. Ja, das habe ich zeitlich aus Versehen gefunden beim Streifen. Mhm. Deine Combat Order sind einfach deine Aktionspunkte plus deine Prowess. Deine Aktionspunkte wiederum sind 8 minus dem, was dir Waffen und Ausrüstung und Rüstung abziehen. Mhm. Also eine Art von...
Adjusted AP, so wie es im Fantasy Trip Adjusted Dexterity ist. Genau das Gleiche.
Deswegen fand ich das so spannend, dass du, als du Dragons of Under-Earth eben vorgestellt hast, das dreht er hier mit seinem, was er selbst entwickelt hat, für Science Fiction wieder zurück. All die Sachen dreht er wieder zurück. Er kommt wieder voll auf Fantasy Trip effektiv dann nochmal zurück. Und dann gehen wir wieder da rein. Wir haben auch Regeln für Erfahrungspunkte. Die kriegst du für so Sachen wie Schaden. Egal, ob du ihn austeilst oder einsteckst. Mhm. Alles macht Erfahrung.
Kimbo.
Ziele erreichen im Spiel. Also je nachdem, was das Szenario von dir will. Und überleben. Also überleben allein gibt Erfahrungspunkte.
Ja, dabei sind das alles.
Genau. Wenn du davon genug Punkte hast, kannst du dir davon einen Attributspunkt irgendwo erhöhen. Und der zweite kostet mehr als der erste. Der dritte kostet mehr als der zweite und so weiter und so fort. Dann gibt es eine Initiative, das hat mich erstmal völlig überrascht. Und, Fun Fact, die kommt nur zum Tragen, die wird aber trotzdem jede Runde ausgewürfelt, wenn unsere Combat Order gleich ist. Also war angenommen, deine Combat Order ist 18, meines 18, das ist nur der Tiebreaker.
Ja, okay. Das hatte ich vergessen, das ist hier eine optionale Regel.
Die ist hier fest drin.
Ja, okay.
Dann kannst du deine Action Points, also deine Aktionspunkte ausgeben für Bewegungen und andere Handlungen und natürlich fürs Schießen. Und während der Runde des Gegners kann man noch Gegenfeuer ansagen. Die muss man aber, während man selbst dran ist, muss man dafür Aktionspunkte ausgeben. Wenn der andere dann was tut, kann ich unterbrechen und sagen so, ey, halt. Jetzt schieße ich auf den. Ja. Der Angriffswurf sind 4W6 unter einem Wert. Und wie ist der Wert errechnet, ist wirklich abgefahren. Das ist die Waffendichte. So, und das ist wirklich die 1:1 Übersetzung. Das ist die Weapon Density. Das ist die Waffendichte. Ich weiß nicht, auf was sich das genau bezieht, aber es ist die Waffendichte. Plus der Größe des Ziels. Die Waffendichte wird von deiner Waffe bestimmt. Also, ich sag mal, je besser die Waffe trifft,
desto höher. Das sind alles Energiewaffen?
Das weiß man nicht so genau.
Ach so, okay, weil wenn es Energiewaffen wäre, könnte es Density auf Strahl oder
wegen
so
mir, sagen. Weil ich, nee, es gibt aber auch Projektilwaffen und so weiter.
Ja, also er hat es auch eine Density. Das Projektil.
Das Projektil,
stimmt. Ja, aber, okay.
Wenn ich einen massiven Urankern schieße, macht der schon mehr Schaden,
als ja, aber
wenn
das ist, ich, wie gut ich treffe. Hartgummi treffe. Das ist, wie gut ich treffe, nicht wie viel Schaden ich mache. Der Schaden ist davon getrennt.
Deswegen, und ich meine, mit einem breiten Strahl ist es halt, ne?
Aber, okay. Aber es ist halt, also wir haben Wert Weapon Density, der könnte auch Waffengenauigkeit heißen und so weiter und so fort, völlig wurscht. Und plus die Größe des Ziels, die kann ich verändern, wenn ich stehe oder wenn ich knie oder auf dem Boden liege und sowas. Und abzüglich etwaige Hindernisse, die dazwischen sind. Also wenn dazwischen ein Stuhl steht, dann hat der eine eigene Größe, die wird abgezogen, weil der sozusagen im Weg steht. Per se ein einfaches System, dann würfel ich 4W6 und muss möglichst drunter würfeln. Zack, dann habe ich getroffen. Ja. Dann, was Interessantes ist, was hat bisher keinerlei Einfluss auf das Ganze?
Deine Frau?
Irgendwelche deiner Werte.
Ja.
Keine deiner Werte haben irgendeinen Einfluss darauf.
Ja.
Das wird nur bestimmt von deiner Waffe.
Ja.
Nur deine Waffe entscheidet, wie gut du triffst. Es gibt da noch rudimentäre Umrechnung.
Das ist ein Unterschied. Also das ist ein definitiver Unterschied.
Zu Dragons of Underearth.
Und Fantasy Trip. Also.
Was du dann noch hast, sind rudimentäre Umrechnungsregeln zur Anpassung von Nahkampf, weil wir hier nur Fernkampf behandeln.
Mhm.
Da verweist er auf The Fantasy Trip. Interessanterweise nicht auf Dragons of Underearth, sondern er verweist auf The Fantasy Trip. Da speziell Melee.
Mhm.
Aber im Endeffekt sagen diese Umrechnungssachen aus wie, ey, ist gar nicht so schwer, ihr schafft das schon. So mehr oder weniger. Ja. So, ey, da sind unterschiedliche Werte, die müsst ihr halt irgendwie gleichsetzen und dann müsst ihr das umbauen. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, könnt ihr das auch so.
Ja, ja.
Das ist buchstäblich das, was da drin steht. Mhm. Dann haben wir noch einen Haufen Optional Rules, solche Sachen wie ich schon gesagt hatte, mit dem, ey, hier Panik und dann kannst du umgeschossen werden und lauter solche Sachen. Dann gibt es aber noch ein paar wichtige Grundregeln, natürlich wie Rüstung können beschädigt werden und Gadgets können beschädigt werden. Dann gibt es Jumping. Tatsächlich, das was Jumping ist eine eigene Regel, bis ich festgestellt habe. Das ist sein Begriff für Teleportieren. Das ist der Begriff für Teleportieren. Da gibt es dann auch so interessante Sachen, wie wenn ich ein Feld rein teleportiere, in dem ein Mensch steht, wird der Mensch weggeschoben. Wenn ich in ein Feld rein teleportiere, in dem was nicht Belebtes ist, kann ich nicht teleportieren, sondern die Teleportation scheitert. Also das heißt, ich kann nicht den Stuhl zur Seite schieben. Das geht nicht. Aber den Menschen kann ich nicht schieben. Und natürlich muss erklärt werden, wie die tolle Map funktioniert. Das ist lustigerweise einer der längsten Abschnitte in dem ganzen Ding, weil es halt irgendwelche komischen Felder gibt. Damit wir jetzt auch wirklich im Endeffekt sagen können, das ist wenigstens ein abgeschlossenes Spiel, hat es vier Szenarien drin. Einmal die Rettung von Prinzessin Rulian. Und die hat mich gebrochen. Die ist für zwei Spieler. Also es gibt keinen Referee oder sonst was, sondern dasselbe wie bei Fantasy Trip. Eigentlich ist es kein Rollenspiel und eigentlich tut es nicht mal ansatzweise so. Der eine versucht, eine entführte Prinzessin aus den Händen eines Terroristen zu befreien. Also ein Spieler, der andere Spieler. Das Ganze wird aber recht schnell, glaube ich, wenn man das live am Tisch spielt, sehr einfach. Sobald irgendeiner der beiden Beteiligten realisiert, dass der IQ des Terroristen überhaupt nicht ausreicht, um die Waffe, die er dabei hat, zu benutzen.
Das ist
aber insofern nicht schlimm, weil dafür ist das Gewehr, dass der Rescuer dabei hat, nicht in der Waffentabelle enthalten, sodass du keine Werte dafür hast.
Oh. Das sind so klassische Editing-Fehler.
Dann sind sie wieder even.
Ich wollte sagen, ist fast schon wieder ausgegeben. Aber der eine hat noch eine Pistole.
Die können den Hand-to-Hand-Combat, aber dafür haben wir keine Regeln, dafür müssen wir The Fantasy Trip haben.
Das war die Idee wahrscheinlich.
Wow.
Ja.
So aber, verkauft man The Fantasy Trip.
Siehst du? Jetzt weißt du, wie es geht. Aber von dieser Sorte Fehler sind da noch viel, viel mehr drin. Mm. Also, wie gesagt, das ist halt wirklich am Ende, da ist nicht mehr viel, viel mehr reingeflossen. Wir haben da noch so das, aber selbe Eskalation, wie wir es bei Fantasy Trip haben, was die Szenarien angeht, oder bei Dragons of Underearth. Das heißt, die folgen alle derselben Grundmechanik. 4-gegen-4er-Kampf, dann zufällige Piratenüberfälle, 3 Besatzungsmitglieder, die du selbst baust gegen Piraten und vielleicht noch Passagiere dabei und zufällige Überfälle. Das ist so der, ey, hier könnt ihr euch eigene Szenarien bauen.
Mhm.
Müsst ihr euch nur eigene Szenarien für bauen.
Genau.
Aber keine Regeln dafür.
Dankeschön. Naja, sowas wie, ihr vergebt eine gewisse Menge Punkte.
Ich habe Punkteregeln.
Und ja, ich habe auch so. Ich hab so viel Punkteregeln dafür, aber du kannst das theoretisch. Lustiger werden die Rätsis zu dem Ganzen.
Dann ich wollte gerade sagen.
Die erste ist, das war die erste Erscheinung, aus dem Space Gamer. Natürlich ist die aus Space Gamer. Space Gamer 61 von William Barton. Der sieht zahlreiche Probleme mit den Regeln, darunter die Tatsache, dass die Fähigkeiten keinen Einfluss auf den Erfolg im Kampf haben.
Ach.
Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, den Gedanken. Also er hat ein schönes Beispiel da drin. Johnny Starslayer mit einer Kampfkraft von 14 hat keine besseren Chancen, ein bestimmtes Ziel zu treffen als Eddie Earthslogger mit einer Kampfkraft von 8, vorausgesetzt, sie verwenden dieselbe Waffe und schießen aus derselben Entfernung, aus demselben Winkel auf dasselbe Ziel.
Ja.
Jo, da fehlt halt was.
Er merkt dann nochmal an, dass die Sache mit dem dass Charaktere nur die Waffen benutzen können, für die sie die ausreichende Intelligenz haben, halt spätestens bei 15 verschiedenen Arten von Pistolen hat irgendwie sich ja seltsam werden, ja. Und er concludet es dann dabei, er sagt so von wegen, ey, das Spiel an sich ist echt basic, ohne die optionalen Regeln musst du es gar nicht probieren. Und selbst dann hat das Spiel einfach nicht genug zu bieten, um es ohne diese Regeln überhaupt nur auszuprobieren.
Bam!
Fazit hat er auch. Starship Assault ist anhand der mitgelieferten Szenarien vielleicht als einfaches Brettkriegsspiel brauchbar. Als erstes Modul eines Rollenspielsystems ist es jedoch schwer zu akzeptieren. Im Bereich der Science-Fiction-Rollenspiele sticht Star Leaders Assault einfach nicht genug hervor, um den Aufwand zu rechtfertigen.
Okay.
Deutlich.
Im Simulacrum 27 von Brain Train gibt es da nochmal, die Spielsteine sind schlecht gezeichnete Silhouetten, die schwer zu erkennen sind. Die Karte ist lediglich eine große Aneinanderreihung bunter, unterschiedlicher, schattierter Sechsecke, die ein Raumschiff darstellen sollen. Das ist eine ziemlich miserable Arbeit.
Wow. Ich fand ich es jetzt nett.
Also, und wow. Abschließend auch da, ich habe auch wieder noch eine retrospektive Geschichte. Komplexe Regeln, die den Eindruck erwecken, wobei ich das komplex nicht teile, dass dies weit mehr als nur ein Mikrospiel sein soll. Das Spiel stand zudem an der Schwelle zum damaligen RPG-Boom und es erscheint, als konnte es sich nicht entscheiden, ob es nur ein Rollenspiel, ein Wargame oder ein One-to-One-Combat-Game sein möchte. Ja. Dem stimme ich dann ganz einfach mal zu. Das Witzigste für den Schluss noch, hier drin, in diesem wunderschönen Heft, das will ich euch nicht vorenthalten. Du hattest bei deiner Vorstellung von Swords Past Glory so schöne Tabellen. Mhm. Ich will euch meine mal zeigen, damit ihr seht, was ich meine mit dem. Das sind meine Tabellen.
Oh ja.
So, das geht so weit. Das Rifle hat nämlich einen Namen. Das ist wahrscheinlich die Marke. Hm. Aber das kommt halt fünfmal vor.
Ja, das ist schwierig.
Und nur die Werte dahinter verändern sich in irgendeiner Weise. Das heißt, es war nicht mal genug.
Gleiche Rifle, unterschiedlicher Tech-Level.
Es war nicht mal möglich.
Steht der Tech-Level irgendwo?
Ja, irgendwie, ne? Ja, das steht drin. Ja, ja.
Dann ist der Tech-Level der Unterschied, oder?
Ja, das ist natürlich völlig für den Arsch. Dann, du schreibst dann auf deinen. Das.
Ja, wieso? Ich habe eine Wander 5. Oder ich
eine Wander, da kann ich auch einfach Rifle hinschreiben. Ja, genau. Das ist völlig egal.
Das machen viele Computerspiele nicht anders.
Irgendeinen Scheißnamen, dann ist es MK2, MK3, MK4 von mir.
Irgendwas, aber es ist halt echt, es ist halt völlig absurd. Ich habe einfach nur diese Namen und die kommen halt ständig wieder vor. Und keine Type dazu.
Das hat GG unter Strich mit den Rüstungen der Space Marines. MK1, MK2, MK3.
Ja, kannst du ja machen.
Ist Sie machen das hier genauso halt bei den Rüstungen. Da ist es wenigstens drin. Da habe ich halt Reflektron A, B, C, D, E. Mhm. Irgendwie.
Da hat jemand sich auch nochmal richtig Mühe gegeben.
Wenn ich ja sagen, das Produkt sprüht vor Liebe, die es eben tatsächlich empfangen hat. Ich muss sagen, ich stand so ein bisschen dann gestern, als ich das fertig gemacht habe, verzweifelt davor und dachte mir nur so, ja, dann gucke ich mal. Und ich fand es aber spannend zu sehen, was ich noch aus Metagaming Studios rausgeholt habe.
Das Beste an dem Produkt ist, finde ich, der Klappentext von der Box.
Ja.
Das Anfangsszenario.
Ja.
Der auch, finde ich, ganz gut klar macht, wes Geisteskind Mr. Thompson irgendwie ist und wo der noch herkommt. Der kommt nämlich wirklich aus den mittleren, späten 70ern, wo Frauen noch Frauen, Männer noch Männer und kleine Pelze gewesen von Alpha Centauri noch kleine Pelze gewesen von Alpha Centauri.
Das siehst du auch an den Bildern, die da hinten drauf sind. Mhm.
Ja, weil nämlich, also das, ich kolportiere das, ich paraphrasiere, das ist irgendwie, du kommst rein, bam, boom, dann gibt es irgendwie diesen fiesen Slug, den du dann, Piraten, den du irgendwie umschießt und dann streckt dir die befreite Prinzessin ihre gefesselten Hände, die leicht bekleidete befreite Prinzessin, ihre gefesselten Hände entgegen, mit leuchtenden Augen dankt sie dir als Held, dass du sie befreit hast. So, ja, okay. Das,
Da wissen wir noch ganz genau, wie Sachen funktionieren. Ja. Also,
der fand auch Star Wars garantiert Schund, weil die Prinzessin halt selber
auf Initiative.
Eine Prinzessin Leia-Silhouette kommt in dem Buch übrigens auch noch vor. Ist eines der wenigen Bilder, wie sich das
macht. Natürlich.
Gut, das war Star Leader Assault und jetzt denke ich auch ein encompassing Überblick über Metagaming Studios, die wir hiermit auch nicht mehr, die uns nicht mehr begegnen werden. Ja. Weil die haben tatsächlich im Endeffekt dreimal dasselbe Spiel ausgebracht als Rollenspiel.
Ja,
und als Rollenspiel anfangen wollen.
Genau, also dreimal den gleichen Anfang für
Rollenspiel-Ideen. Und da ist tatsächlich noch die Steve Jackson-Urversion die am rollenspieligste.
Aber sie haben halt, wie gesagt, auch da, wie Fantasy Games Unlimited, ihren Beitrag als Inkubator geleistet, Rollenspiel offensichtlich weiterzubringen, weil eben auch wieder da eine Menge Leute draus entstanden sind. Chaosium wäre nicht das, was es ist.
Ja.
Steve Jackson Games hätte es wahrscheinlich in der Form dann auch nicht gegeben.
Ja.
Und das war Star Leader Assault. Vielen Dank für euch. Dank. Es war mir ein Fest. Danke. Es war mir fest. Ich weiß, es war eher wieder so ein Vorlesungsding. Aber ich fand das über Metagaming wirklich spannend. Total interessant. Es war alles interessanter als Starleader Sword.
Hättest du aus dem Telefonbuch vorlesen können, wäre auch der gleiche niedrige Bar gewesen, vermutlich.
Genau, und dann kommen Leute mit A, und dann kommen Leute mit B. Und Fun Fact, als nächstes kommen Leute mit C.
Nein.
Oh. Kein Scheiß. Sehr gut.
Okay. Ich glaub dir nicht.
Okay, also nächste Folge lese ich Björn das Telefonbuch vor. Schalten Sie wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Kommentar schreiben ist immer eine geile Sache. Der Algorithmus freut sich. Und natürlich abonnieren, abonnieren, abonnieren und Freund und Feind davon erzählen. Alte Männer gibt's nur hier, denn nur das Original ist richtig geil. In diesem Sinne, egal was ihr tut, bis wir uns jetzt zur, wie ich denke, sehr spannenden Quinte wieder treffen.
Die sogenannte Hot-Quinte.
Das ist die heißeste Quinte, die wir jemals haben. Ich bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.